NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Theresa May hat das Misstrauensvotum gestern politisch überlebt, aber ihre Probleme sind dadurch nicht weniger geworden. In Brüssel suchen May und die EU-Vertreter derzeit nach Lösungen für das umkämpfte Brexit-Abkommen. In Frankreich wird weiter nach dem Attentäter von Straßburg gefahndet und Deutschland kritisiert mangelnden Datenaustausch mit dem Nachbarland. Die AfD-Bundestags-Vizepräsidentin-Kandidatin ist zum zweiten Mal bei ihrem Wahlgang durchgefallen und der Kompromiss zum Werbeverbot für Abtreibungen sorgt schon wieder für neuen Streit. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Die britische Premierministerin Theresa May hat gestern Abend also gewonnen. Sie hat das Misstrauensvotum ihrer eigenen Fraktion überstanden. Sie bleibt Parteivorsitzende der konservativen Tories und damit eben auch Regierungschefin. Kurz vorher hatte sie noch versprochen, bei der nächsten Wahl nicht mehr als Premierministerin zu kandidieren. Aber ihre Probleme, die hat sie dadurch nicht gelöst. Sie muss immer noch das Brexit-Abkommen durchs Parlament bringen und immer noch versagt ihr ein Drittel ihrer eigenen Leute die Gefolgschaft. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Theresa May hat zwar das Misstrauensvotum ihrer eigenen Fraktion überstanden, sie ist aber seit der vergangenen Nacht auch eine Premierministerin auf Abruf.
Ich sage ganz klar, nicht ich, sondern ein anderer Parteivorsitzender wird die Konservativen in die Unterhauswahl 2022 führen. Ich konzentriere mich ganz darauf, die Zugeständnisse von der EU zu bekommen, die wir brauchen, um das Austrittsabkommen über die Ziellinie zu bringen.
Die Abstimmung über dieses Abkommen, eigentlich für diese Woche geplant, hat die Premierministerin erst einmal von der Tagesordnung des Parlaments nehmen lassen. Es wäre bei den Abgeordneten krachend durchgefallen. Einen neuen Versuch soll es im kommenden Jahr vor dem 21. Januar geben und nicht mehr vor Weihnachten. May will auf dem Gipfel eine neue Verhandlungsrunde mit der EU eröffnen. Nachbesserungen vor allem beim sogenannten Backstop, bei der Auffanglösung für das irische Grenzproblem erreichen. Der neue Brexit-Minister Stephen Barclay gibt sich optimistisch.
Wir haben jetzt nach dem Vertrauensvotum in der vergangenen Nacht Zeit für neue Gespräche mit den EU-Kollegen gewonnen und wir sehen dort bereits Bewegung. Die Brexiteers in Mays konservativer Fraktion, die das Misstrauensvotum in der vergangenen Nacht erzwungen hatten, glauben aber nicht, dass May mit ihrem bisherigen Kompromisskurs in Brüssel weiterkommt. Ian Duncan Smith, der frühere Parteivorsitzende, empfiehlt der Premierministerin, in Brüssel auf den Tisch zu hauen. Wir wollen nichts mehr davon hören, dass die EU dies verlangt oder jenes will. Die britische Regierung muss bereit sein, vom Verhandlungstisch aufzustehen und die zugesagten 39 Milliarden Pfund wieder einzukassieren. Wir haben schon viel zu viele Kompromisse gemacht. Die Premierministerin müsse jetzt mit Zugeständnissen der EU die nordirischen Protestanten wieder an Bord holen. Ohne deren Unterstützung würde May nicht nur die Abstimmung über das Austrittsabkommen verlieren, sondern auch das von der Opposition angedrohte Misstrauensvotum im gesamten Parlament. Der Anführer der konservativen EU-Gegner, Jacob Rees-Mogg, fordert die Premierministerin auf, auf die Brexit-Anhänger zu hören. Sie muss jetzt endlich den Brexit voranbringen und aufhören, den Brexit-Prozess mit diesem hoffnungslosen Austrittsabkommen zu unterlaufen, der uns auf Dauer in einer Zollunion mit der EU hält, das Land zerschneidet und den Privilegierten in Brüssel 39 Milliarden Pfund beschert. Wenn sie endlich einen richtigen Brexit auf den Weg bringt, bekommt sie jede Menge Unterstützung. Nicht mal alte EU-Freunde wie der frühere konservative Schatzkanzler Ken Clark glauben daran, dass das jetzt mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen noch zu retten ist. Wahrscheinlicher sei es, dass es am 29. März 2019 einen Austritt ohne Abkommen gebe oder gar keinen Brexit. Er würde Letzteres bevorzugen, so der Alterspräsident des Unterhauses.
It looks likely that by 29th of March, it's either no deal or it's no Brexit and you revoke Article 50. I prefer the second.
Aus London berichtete Jens-Peter Marquardt. Zur Stunde ist Theresa May in Brüssel beim EU-Gipfel und dort fordert sie Zugeständnisse, mit denen sie die Brexit-Hardliner zu Hause besänftigen kann. Schon am Dienstag hatte sie ja eine Werbetour nach Den Haag und Berlin und Brüssel gemacht. Allerdings war sie ohne Ergebnisse nach Hause gekommen. Frage an Ralf Siener in Brüssel. Was will Theresa May denn hier beim Gipfel jetzt im Einzelnen erreichen?
Theresa May will erstmal verhindern, dass es keinen Scheidungsvertrag gibt. Sie sagt, wir sitzen doch im Grunde genommen alle hier in Brüssel in einem Boot, denn wir müssen irgendwie einen Vertrag hinbekommen, der durchs Unterhaus geht im Januar. Da will sie ihn dann ja zur Abstimmung stellen. Und Angela Merkel hat hier in Brüssel auch schon signalisiert, dass sie durchaus kooperativ sein möchte.
Man kann natürlich darüber reden, ob es noch zusätzliche Versicherungen geben soll.
Zusätzliche Versicherungen nach dem Strickmuster: Wir haben euch Briten lieb, wir wollen einen ganz tollen Handelsvertrag. In diesem Handelsvertrag sollten nach Möglichkeit alle Zölle abgeschafft werden. Und dann gibt es auch keine Zollgrenze durch Irland. Und dann können wir auf den Backstop verzichten, auf diese Rückfallposition, die ihr nicht mögt. Und dann hat alles irgendwie eine Hoffnung.
Wie passt das denn dazu, dass die EU doch eigentlich unisono sagt, es wird nicht nachverhandelt?
Genau, es wird auch nicht nachverhandelt, jedenfalls nicht der Scheidungsvertrag. Der steht, den findet man genial, da will man kein Jota und kein Komma ändern. Aber es gibt ja eine politische Zusatzerklärung, 26 Seiten stark. Und da sagt man sich bei der EU, warum sollen wir die nicht auch 30 Seiten hochziehen und noch ein paar Liebeserklärungen an die Briten reinschreiben. Das wird nicht hier heute Abend in Brüssel gleich geschehen. Aber grundsätzlich hält man sich diese Option offen, sodass man dann im Januar, wenn Theresa May tatsächlich diesen Deal zur Abstimmung stellt, vielleicht mit so einem Bonbon rauskommt, was ihre Position etwas verbessern würde im Parlament, ohne dass man sich hier Illusionen macht. Die Chance, dass sie den Deal durchkriegt, sind nicht riesengroß.
Das wäre meine Frage. Muss die EU nicht noch ein bisschen mehr zulegen, damit das Ganze klappt? Ist es nicht immer noch kurz vor dem Scheitern?
Es ist kurz vor dem Scheitern und die EU kann diese Rückfallposition, diese Rückversicherung, diesen sogenannten Backstop, es darf keine Grenze durch die irische Insel geben und deswegen muss Nordirland in dem EU-Binnenmarkt bleiben und das Vereinigte Königreich in der Zollunion, wenn uns nichts Besseres einfällt, davon kann sie nicht abrücken. Was sie tun kann, sie kann so ein paar Girlanden aufhängen, sie kann ein paar schmückende Worte finden und eben auf einen Handelsvertrag zielen und versuchen, möglichst schnell diesen Handelsvertrag zu beginnen, die Verhandlungen zu beginnen und zu sagen, wir sorgen dafür, dass wir gleiche Standards haben, dass also keine Hormonrinder via Großbritannien und Nordirland in die EU kommen, keine Chlorhühnchen und dass die Zölle abgeschafft werden. Das kann sie alles tun. Nur, ob das tatsächlich die Mehrheit der Abgeordneten dazu bewegt, im Januar für diesen Deal zu stimmen, das ist äußerst fraglich.
Wird es auf diesem Gipfel irgendwelche haltbaren Ergebnisse geben?
Es wird Überlegungen geben, was man in diese zusätzliche Liebeserklärung schreibt. Und das wird für die EU auch relativ unproblematisch sein, dass man nochmal betont, dass man eng zusammenarbeiten will in der Forschung, bei der Sicherheit, beim Handel, dass man einen schnellen Handelsvertrag anstrebt, dass man im Grunde genommen übermorgen bereit ist, mit den Verhandlungen zu beginnen. Also darauf kann man sich leicht einigen, nur man gibt sich keine Illusionen hin. Das sind nicht die massiven Veränderungen, die nötig wären, um eine sichere Mehrheit im Unterhaus zu garantieren.
Theresa May will zur Stunde beim EU-Gipfel in Brüssel Zugeständnisse in Sachen Brexit-Abkommen erreichen. Unser Korrespondent Ralf Siener war das aus Brüssel. In Frankreich wird weiter nach dem Attentäter gefahndet, der in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarktes vorgestern Abend 3 Menschen getötet hat. Ein 4. Opfer ist mittlerweile seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei hat heute im Stadtteil Neudorf einen Großeinsatz durchgeführt. Dort war der Gesuchte nach der Tat zuletzt gesehen worden. Und offenbar vermuteten die Sicherheitskräfte, der Verdächtige halte sich in einem bestimmten Gebäude dort auf. Derweil kommt Kritik aus Deutschland, weil die französischen Sicherheitsbehörden offenbar nicht alle Informationen weitergegeben haben, vor allem nicht solche über eine Radikalisierung des mutmaßlichen Täters. Michael Götschenberg berichtet.
Die Suche nach Sherif Chekat läuft auf Hochtouren, sowohl in Frankreich als auch jenseits der Grenze bei uns in Deutschland. Die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der französischen Polizei funktioniert in Situationen wie diesen gut. Schließlich haben alle ein gemeinsames Interesse daran, den immer noch bewaffneten Täter zu finden. Doch der Fall Sherif Chekat macht auch deutlich, wo es überhaupt nicht gut läuft. Immer noch nicht. Dass Chekat von den französischen Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder geführt wird, war den deutschen Behörden nicht bekannt. Zwar ist ein Eintrag in der französischen Extremistendatei Fichier S mit insgesamt rund 20.000 Namen nicht gleichbedeutend mit einer Einstufung als Gefährder in Deutschland. Wie der RBB in Sicherheitskreisen erfuhr, war Chekat aber nicht irgendeine Nummer im Datenpool, sondern galt zuletzt als einer der Top-Gefährder im islamistischen Milieu Frankreichs. Das ist umso gravierender, als Chekat in Straßburg und damit in der deutsch-französischen Grenzregion lebt, wo es zum Alltag gehört, über die Grenze ins benachbarte Ausland hin und her zu fahren. Seine kriminelle Karriere macht deutlich, dass er davon rege Gebrauch gemacht hat. 2017 war er in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er in eine Apotheke im südlichen Baden-Württemberg sowie in eine Zahnarztpraxis in Mainz eingebrochen war. 2017 wurde er von den deutschen Behörden nach Frankreich ausgewiesen und mit einer Wiedereinreisesperre belegt. Seine Raubzüge führten ihn auch in die Schweiz und nach Luxemburg. Unmittelbar vor der Tat erhielt Chekat nach RBB-Informationen einen Anruf von einer deutschen Nummer. Er ging jedoch nicht ans Telefon. Was der Anrufer wollte und wer er war, ist bisher unklar. Doch es ist ein Hinweis darauf, dass Chekat möglicherweise nach wie vor Verbindungen nach Deutschland hat. Im Schengen-Informationssystem findet sich nach RBB-Informationen lediglich der Vermerk darüber, dass es sich um einen gefährlichen Straftäter handelt, sowie über die Einreisesperre nach Deutschland, aber kein Hinweis darauf, dass es sich um einen islamistischen Gefährder handelt, dem man Terroranschläge zutraut. Das Problem fängt letztlich jedoch schon viel früher an. Bis heute ist man innerhalb der EU nach wie vor nicht in der Lage, sich auf eine gemeinsame Definition zu verständigen, was man überhaupt unter einem Gefährder versteht. In der gemeinsamen Datenbank der Europäischen Geheimdienste, CTG, zu islamistischen Gefährdern wurde Chekat von den französischen Behörden nicht eingetragen, wie der RBB in Sicherheitskreisen erfuhr. Der Fall sei auch nie von den Franzosen vorgetragen worden. Insofern macht dieser aktuelle Fall einmal mehr deutlich, dass man beim Informationsaustausch über islamistische Gefährder in entscheidenden Punkten nicht vorangekommen ist.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mariana Harder-Kühnel ist schon wieder durchgefallen. Die AfD-Abgeordnete war angetreten, den Posten der Bundestagsvizepräsidentin für ihre Partei zu besetzen, zum zweiten Mal. Der Posten ist nämlich noch offen, weil der sehr umstrittene erste Kandidat Albrecht Glaser in 3 Wahlgängen nicht die nötigen Stimmen bekommen hatte. Harder-Kühnel ist moderater als Glaser, aber auch sie hatte den ersten Wahlgang Ende November verloren und wollte dann erstmal Überzeugungsarbeit bei den anderen Abgeordneten leisten. Das scheint ihr nicht so recht geglückt zu sein. Aus Berlin, Matthias Reiche.
Die 44-jährige Abgeordnete aus Hessen bekam in geheimer Abstimmung nur 241 von 659 Stimmen. Das reichte wieder nicht. Die Rechtsanwältin war Anfang November von ihrer Fraktion als Kandidatin nominiert worden, nachdem der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser vor rund einem Jahr wegen islamfeindlicher Äußerungen bei der Wahl zum Vizepräsidenten 3-mal durchgefallen war. Mit Mariana Harder-Kühnel schickte die AfD keine Scharfmacherin ins Rennen, sondern eine Abgeordnete, die sich politisch und im Ton eher moderat gibt. Allerdings sind viele Mitglieder in den anderen Fraktionen bisher nicht bereit, der AfD, die ihre Kollegen aus den sogenannten Altparteien auch immer wieder provoziert, einen Platz im Präsidium des Deutschen Bundestages zu geben. Möglicherweise ändert sich dies bei einem eventuellen dritten Wahlgang im kommenden Jahr, denn es gibt auch Stimmen, die davor warnen, die neurechten Parlamentarier durch politische Tricksereien in eine Märtyrerrolle zu bringen.
Matthias Reiche war das aus Berlin. Und einen dritten Wahlgang für Mariana Harder-Kühnel, so heißt es inzwischen, wird es dann vermutlich im kommenden Jahr auch geben. Die Koalition hat gestern Abend einen schon länger schwelenden Streit beigelegt, den um das Werbeverbot für Abtreibungen, den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Der Kompromiss sieht vor, der umstrittene Paragraph bleibt bestehen, aber es wird geregelt, wie Ärzte und Krankenhäuser straffrei darüber informieren können, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Die SPD hätte den Paragraphen am liebsten abgeschafft, aber sie konnte sich hier offenbar nicht durchsetzen. Das Echo folgte heute umgehend. Aus Berlin, Angela Ulrich.
Nach dem Kompromisspapier der Bundesregierung in Sachen Werbeverbot für Abtreibungen hagelt es Kritik. FDP-Fraktionsvize Stefan Thome spricht von winzigen Schritten, in denen sich die Große Koalition voranquäle, und bemüht einen gewagten Vergleich.
Die Union hatte ihrem ausgehungerten Koalitionspartner SPD eine Lösung versprochen, es gibt ein saftiges Steak im Herbst 2018. Jetzt liegt liegt auf dem Teller bloß die Ankündigung, dass irgendwann im Januar ein Gemüsebratling kommt. Ob das dem ausgehungerten Partner SPD auf die Beine hilft, das wird man sehen müssen.
Auch für Grüne und Linke ist die angekündigte Lösung bestenfalls halbherzig.
Es ist weder ein Kompromissvorschlag noch ein Lösungsvorschlag,
moniert die Rechtspolitikerin der Grünen Katja Keul, denn
im Augenblick ist es so, wenn der 219a besteht, dann ist eine Information durch Ärzte strafbar. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man diese Strafnorm streichen. Das Problem kann man nicht durch eine Ergänzung, wie auch immer, im Strafgesetzbuch lösen. Das ist abwegig und es ist schon sehr enttäuschend, dass ausgerechnet die Justizministerin da ihr einfach Verständnis für gegeben hat.
Bis spät gestern Abend hatten 5 Ministerinnen und Minister aus den Regierungsparteien um eine Lösung im Streit um den Paragraphen 219a gerungen. Herausgekommen ist ein Papier mit 5 Punkten. Darin heißt es, dass künftig ein Recht zur Information über Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, gesetzlich verankert werden soll. Der Paragraph im Strafgesetzbuch soll entsprechend ergänzt werden, aber eben nicht abgeschafft. Und das erbost die Kritiker. Das ist viel zu wenig, sagt der liberale Thomae.
Weil mein Standpunkt und unser Standpunkt immer war, dass Ärzte die Möglichkeit haben müssen, selber zu informieren, dass und auch wie sie einen solchen Eingriff vornehmen. Und das wird, so wie ich diesen Vorschlag von gestern Abend der Regierung lese, weiterhin nicht möglich sein.
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer lobt das Papier hingegen. Auch Ärztechef Montgomery spricht von einer Chance, das Thema im Interesse von Frauen und Ärzten zu lösen. SPD-Vize-Fraktionschef Karl Lauterbach ist ebenfalls zufrieden.
Wenn ich als Arzt informieren darf über den Eingriff, aber nicht werben darf, ist das alles, was benötigt wird.
Die Bundesärztekammer sowie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollen nach dem Wunsch der Regierung künftig Listen mit Kontaktinformationen bereitstellen darüber, welche Ärzte Abtreibungen vornehmen. Im Januar sollen sich dann auch die Unions- und SPD-Fraktion im Bundestag damit befassen. Der Paragraph 219a stellt Werbung für Abtreibung unter Strafe. Aber was ist Werbung? Was ist Information? Darum wird gerungen, seit die Ärztin in Gießen, Christina Hähnel, zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Sie hatte auf ihrer Website geschrieben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Hähnel selbst ist ebenfalls unzufrieden mit der aktuellen Einigung. Das ist kein Kompromiss, schreibt sie bei Twitter, denn das heiße, der Paragraph 219a solle bleiben.
Aus Berlin war das Angela Ulrich. Der gestern ausgehandelte Kompromiss wird also die Debatte um angebliche Werbung für Abtreibungen nicht beenden. Und für die SPD könnte aus der Sachfrage ganz schnell eine richtig große Machtfrage werden. Was aber bedeutet die jetzt vorgeschlagene Regelung für betroffene Frauen und für behandelnde Ärztinnen und Ärzte? Nadine Bader kommentiert.
Den Paragraphen 219a abzuschaffen wäre längst überfällig. Dass die zuständigen Minister der Bundesregierung sich wegen der Union nur auf eine Ergänzung des Paragraphen im Strafgesetzbuch einigen konnten, ist ein Hohn für Ärztinnen wie Christina Hähnel. Die Ärztin hatte auf der Internetseite ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informiert und war daraufhin zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Kompromiss der Bundesregierung sieht nun zwar vor, mehr Rechtssicherheit für Ärzte und Ärztinnen wie Christina Hähnel zu schaffen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Dafür soll ausformuliert werden, dass und wie Ärzte und Krankenhäuser darüber informieren dürfen, dass sie Abbrüche durchführen. Geschenkt, dass das noch sehr vage klingt und die zuständigen Minister sich bisher nicht darauf einigen konnten, nach welchen Vorgaben Ärzte informieren sollen dürfen. Eine solche Regelung ändert nichts daran, dass Ärzte und Ärztinnen wie Christina Hähnel, die Abtreibungen durchführen und darüber sachlich informieren wollen, in eine Schmuddelecke gedrängt werden. Die Politik unterstellt hier, solche Ärzte wären nicht selbst in der Lage, sachlich zu informieren und könnten dahin abdriften, stattdessen für einen Schwangerschaftsabbruch zu werben. Was für ein Irrtum, was für eine Bevormundung der Ärzte und der Frauen, die in einer Notlage Unterstützung und Informationen brauchen. Eine solche Regelung wird auch nicht verhindern, dass Ärzte weiter ins Visier von Radikalen geraten, die einen noch nicht lebensfähigen Embryo höher bewerten als die Souveränität einer Frau über sich selbst. Sie werden weiter über den fortbestehenden Paragraphen 219a versuchen, Ärzte, die über Schwangerschaftsabbrüche informieren, vor Gerichte zu zerren. Die Ärztin Christina Hähnel hat angekündigt, bis vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Gut so. Im Landgericht Gießen bestätigte der Richter vor 2 Monaten zwar ihre Verurteilung wegen illegaler Werbung für Abtreibungen. Was dann aber folgte, ist bemerkenswert. Der Richter riet der Ärztin, sie solle das Urteil wie einen Ehrentitel im Kampf um ein besseres Gesetz tragen. Der nun ausgehandelte Kompromiss der Bundesregierung wird die Debatte also nicht beenden, sondern weiter befeuern. Und es wird immer Frauen geben, die sich aus ganz individuellen Gründen für eine Abtreibung entscheiden. Es ist gut, dass sie sich dafür in Deutschland nicht mehr in die Hände von Laien begeben müssen. Sie haben aber auch ein Recht auf Informationsfreiheit. Deshalb sollte Paragraph 219a nicht ergänzt, sondern abgeschafft werden.
Den Kompromiss zum Werbeverbot für Abtreibungen kommentierte Nadine Bader im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer in Deutschland ein besonders hohes Risiko hat, arm zu sein, das ist schon lange bekannt. Menschen, die arbeitslos sind, die einen geringen Bildungsabschluss haben, die alleinerziehend sind. Aber nicht nur die. Fachleute bemängeln beispielsweise schon lange, dass immer mehr Erwerbstätige arm sind, dass ihr Verdienst einfach nicht reicht. Unter anderem eine Folge des Niedriglohnsektors, den als erste die rot-grüne Koalition massiv ausgebaut hatte. Der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes belegt zudem, die Zahlen sind mit fast 14 Millionen Betroffenen so hoch wie nie. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Für Ulrich Schneider, den Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, ist es ein Skandal. Jahr für Jahr verspreche die Politik, etwas gegen die Armut im Land zu unternehmen. Aber nichts bewege sich, das dokumentiere auch der aktuelle Armutsbericht seines Verbandes.
Mit einer Armutsquote von 16,8% ist erneut eine traurige Rekordmarke seit der Vereinigung erreicht.
16,8% der Bevölkerung, das sind fast 14 Millionen Menschen. Erfasst in der Statistik, die auf Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, beruht, sind allerdings nur Menschen mit einem eigenen Haushalt. Also nicht die rund 800.000 Wohnungslosen in Deutschland oder Menschen in Pflegeheimen oder Bewohner von Behinderteneinrichtungen.
Das heißt, mit den 13,7 Millionen Menschen, die das rechnerisch darstellt, ist eher eine Untergrenze markiert. Die Armut liegt in nominalen Werten wahrscheinlich höher.
Bei den Hauptrisikogruppen hat sich nichts geändert. Arbeitslose, Menschen mit geringer Qualifikation, Migranten. Und auch das ist nichts Neues. Alleinerziehende sind besonders von Armut bedroht. Hier gilt, je jünger die Kinder, desto größer das Risiko, arm zu sein.
Wenn wir uns nur alleinerziehende Haushalte anschauen mit jüngeren Kindern unter 15 Jahren und dann auch mehrere, zwei und mehr, dann haben wir bei den Alleinerziehenden eine Quote von 56%. Das heißt, die Mehrheit solcher alleinerziehenden Haushalte in Deutschland ist mittlerweile arm.
Als arm gilt laut Statistik, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Im Falle einer solchen Alleinerziehenden mit zwei Kindern unter 15 Jahren wären das 1.738 Euro netto im Monat. Bei einem Paar mit zwei Kindern 2.281 Euro monatlich. Zum Vergleich, ein kinderloser Single gilt in Deutschland als arm, wenn sie oder er weniger als 1.086 Euro netto zur Verfügung haben. Die Folgen für die Betroffenen seien auch psychologisch dramatisch, betont Ulrich Schneider.
Menschen unterhalb der 60%-Schwelle sind deutlich häufiger ängstlich und traurig als der Rest der Gesellschaft. Sie sind einfach weniger oft glücklich.
Neu im jährlichen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist folgende Erkenntnis. Der Anteil Erwerbstätiger steigt. 41% der Armen im Erwachsenenalter seien voll erwerbstätig, oft aber als Leiharbeiter oder mit einem befristeten Arbeitsvertrag, so Schneider.
Das heißt, wenn wir von erwerbstätigen Armen sprechen, haben wir es nicht mit einer Armut aufgrund geringfügiger Beschäftigung zu tun, sondern mit echtem Working Poor, Armut trotz echter Arbeit.
Die Forderung des Paritätischen, Eindämmung der Leiharbeit und Abschaffung befristeter Arbeitsverträge. Außerdem müsse der Mindestlohn auf 12,63 Euro pro Stunde steigen. Handlungsbedarf sieht Ulrich Schneider auch bei Rentnern. Seine Forderung hier unter anderem müsse das Rentenniveau wieder auf 53% steigen. Außerdem müsse es eine Reform der Grundsicherung im Alter geben, mit auskömmlichen Regelsätzen.
Dagmar Pepping berichtete aus Berlin. Der vergangene Sommer war ungewöhnlich lang und ungewöhnlich heiß und Regen gab es außergewöhnlich wenig und die anhaltende Dürre war begreiflicherweise eine große Belastung für viele Bauern. Die Bundesregierung hatte deswegen bereits Finanzhilfen in Aussicht gestellt und die haben bis jetzt mehrere tausend Landwirte beantragt, so die Bilanz des Deutschen Bauernverbandes heute. Aus Berlin, Johannes Frevel.
Der Klimawandel macht um die Landwirtschaft keinen Bogen. Bauern sitzen dort zwischen Baum und Birke. Einerseits gehören sie zu den Treibern des Klimawandels, andererseits spüren sie auch dessen Folgen. Bauernpräsident Joachim Ruckwied fährt folglich eine Doppelstrategie. Einerseits warnt er vor zu hohen Umweltauflagen für die Landwirte, andererseits fordert er Steuererleichterungen, damit Bauern die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels besser bewältigen können. Denn die Dürrehilfen deckten nur einen kleinen Teil der Ernteausfälle in diesem Jahr.
Also die Dürrehilfe war absolut notwendig. Perspektivisch gesehen brauchen wir aber die Einführung einer steuerlichen Risikoausgleichsrücklage. Das heißt, der Landwirt bildet in besseren Jahren Rücklagen in der Bilanz, löst diese in schwierigen Jahren auf und sorgt dadurch für eine verbesserte Liquidität.
Die Bauernlobby wünscht sich zudem eine Dürreversicherung mit geringer Umsatzsteuer und Anlauffinanzierung aus Steuergeldern. Zwar haben sich die Unternehmensergebnisse im zurückliegenden Wirtschaftsjahr, das bis Ende Juni ging, im Schnitt um 20% gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum verbessert. Doch danach kam die Dürre.
Der größte Teil der Schäden und der Ausfälle durch die Dürre bleibt bei den Landwirten hängen. Schadensszenario 2,5 bis 3 Milliarden Euro, maximal 340 Millionen Euro Dürrehilfen, ausschließlich fokussiert auf die existenzbedrohten Betriebe. Das bedeutet am Ende, dass die Landwirtschaft auf 2,2 bis 2,56 Milliarden Euro Schaden sitzen bleibt.
Die schlechtesten Unternehmensergebnisse weisen Ackerbaubetriebe mit 36.100 Euro, die besten Ökolandwirte und Milchbauern mit 57.000 und 60.200 Euro je Arbeitskraft aus. Bei Weinbauern herrsche jedoch vor dem Jahresende Jauchzen und Frohlocken, sagt Ruckwied.
Das Weinjahr 2018 war ein hervorragendes Jahr in jeglicher Hinsicht. Wir haben entsprechende Mengen ernten können und eine Top-Qualität. Da wartet ein Spitzenjahrgang auf uns.
Johannes Frevel war das zur Bilanz des Deutschen Bauernverbandes heute in Berlin. Mindestens 9 Tote und Dutzende Verletzte hat ein schwerer Zugunfall in der Türkei gefordert. Am Stadtrand von Ankara ist ein Hochgeschwindigkeitszug in eine Lokomotive gekracht, dann in eine Überführung. Einzelheiten von Karin Senz.
Große Kräne versuchen, Trümmerteile auseinanderzuziehen. Verletzte seien keine mehr an der Unglücksstelle, teilt der türkische Gesundheitsminister mit. Ob noch Tote geborgen werden müssen, lässt er offen. Nach offiziellen Angaben sind 9 Menschen bei dem Zugunglück ums Leben gekommen, darunter auch ein Deutscher. Das hat das Auswärtige Amt dem ARD-Studio Istanbul bestätigt. Die deutsche Botschaft in Ankara sei in Kontakt mit den türkischen Behörden und den Angehörigen. Laut türkischem Gouverneursamt handelt es sich um einen 48-jährigen Mann, mehr ist nicht bekannt. Auch die Lokführer haben das Zugunglück nicht überlebt, teilt der Verkehrsminister mit. Die Zahl der Verletzten ist mit über 80 deutlich höher als ursprünglich angenommen. Etwa 30 werden noch in umliegenden Krankenhäusern behandelt, 3 seien schwer verletzt. Insgesamt waren über 200 Menschen an Bord des Hochgeschwindigkeitszuges. Eine davon war diese Frau. Sie schildert sehr gefasst. Der erste Wagen ist aus den Gleisen gesprungen. Die Überführung ist zusammengebrochen auf diesen Wagen. Sie hat das Führerhaus abgeschnitten. Der Hochgeschwindigkeitszug fährt um 6:30 Uhr morgens im Hauptbahnhof Ankara nach Konya, südlich der Hauptstadt, los. Nach wenigen Minuten prallt er im Dunkeln auf eine Wartungslok, die zu dem Zeitpunkt Schienen überprüft. Waggons entgleisen und prallen gegen einen Pfeiler einer Fußgängerüberführung. Die Stahlkonstruktion stürzt auf die Waggons. Passagiere schlagen Scheiben ein, um nach draußen in Sicherheit zu gelangen. Aus dem Weg ruft dieser Helfer, als er mit anderen Rettungskräften einen Verletzten auf einer Trage Richtung Krankenwagen bringt. Am Rand der Unglücksstelle versorgen Helfer des Roten Halbmondes Zuggäste mit Decken und heißer Suppe. Es ist kalt in Ankara, der erste Schnee ist gefallen. Warum die beiden Züge auf denselben Gleisen unterwegs waren, ist noch unklar. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt am Nachmittag:
Der Unfall wird von der Staatsanwaltschaft und der Bahn untersucht. Die Staatsanwaltschaft hat bis jetzt 3 Verdächtige festnehmen lassen. Dieser Unfall wird in vollem Umfang untersucht. Alle Verantwortlichen werden ermittelt und alles Nötige unternommen.
Laut türkischem Fernsehen ist die Kamera aus dem Führerhaus, eine Art Blackbox im Zug, geborgen. Zum Unglückszeitpunkt ist der Hochgeschwindigkeitszug angeblich mit gut 80 Stundenkilometern unterwegs. Er hat das Stadtgebiet noch nicht verlassen. Über Land erreicht er Spitzengeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern. Die Strecke Ankara-Konya ist eine von 2 Hochgeschwindigkeitsstrecken der Türkei. Sie wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 2 weitere Strecken sind im Bau. In der Türkei gibt es immer wieder schwere Zugunglücke. Zuletzt kamen im Sommer im Westen des Landes 24 Menschen ums Leben. Regen hatte Gleise unterspült. Daraufhin waren Waggons entgleist.
Karin Senz berichtete aus Istanbul. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.